Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute bin ich zu Dorothea Weltecke gegangen, Friedrichstraße 191 in Berlin. Sie lehrt dort mittelalterliche Geschichte, Geschichte des Mittelalters, und hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, Die drei Ringe, warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind, so der Untertitel. Also schon eine starke These. Mich hat dieses sehr gut zu lesende, umfangreiche wissenschaftliche Werk sehr begeistert. Und ich möchte mit ihr heute ein paar ihrer Thesen, vor allen Dingen diese Frage, wie ist das eigentlich? Religionen, Christentum, Judentum, Islam, erst im Mittelalter entstanden. Und was bedeutet das, mit ihr diskutieren? Hm. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen darf, liebe Frau Weltecke.
Danke. Vielen Dank für den Besuch.
Genau. Erstmal vielleicht eine ganz einfache Frage zur Geschichte des Buches, dieses Geschichtsbuch. Wie sind Sie und wann auf diese Grundidee gekommen? Was Sie dann als These haben, wie Sie entfalten, das gucken wir uns gleich mal an. Aber wie ist dieses Buch entstanden? Wie ist die Geschichte dieses Geschichtsbuchs?
Ja, die Geschichte des Geschichtsbuchs ist lang und kompliziert, aber ein wichtiger Aspekt war, dass ich 2007 die Professur für die Geschichte der Religionen in Konstanz bekommen habe und dann über die unterschiedlichen Religionsgruppen, sage ich, oder Glaubenstraditionen im Mittelalter etwas erzählen wollte und versuchen wollte, sie so zu erzählen, dass sie auch miteinander etwas zu tun haben und nicht ein Kistchen diese, ein Kistchen diese, ein Kistchen diese. Solche Bücher haben wir, solche theologischen Einführungen, religionshistorischen Einführungen haben wir. Brauche ich nicht zu schreiben, aber was wir nicht haben ist, oder wenig haben, sind Darstellungen, die das verknüpfen und die das historisch modellieren. Was bedeutet das denn, dass Juden, Christen und Muslime das Mittelalter im Mittelalter eine gemeinsame Geschichte hatten? Gemeinsam heißt nicht, dass sie sich mochten, aber die Geschichte ist eine gemeinsame. Und darüber wollte ich nachdenken und gleichzeitig habe ich auch Geschichten aufnehmen wollen, die auch darüber reflektieren, die das erzählen. So. Und das
hat dann ein bisschen gedauert.
Antwort,
ja, und dann hat das ein bisschen gedauert. Na, es ist interessant, weil Sie ganz viel sehr interessantes Material auch darbieten. Aber gehen wir erstmal zu der einen Haupt- und Grundthese, die jetzt nicht nur für Historikerinnen und Historiker interessant ist, sondern eigentlich für jeden. Mir begegnet das jeden Tag und oft ärgere ich mich darüber, mache es aber manchmal auch, dass ich sage, das Christentum ist das und das Judentum ist das und von jeher ist der Islam so und so.
Ja.
Und nun weiß ich selber ein bisschen, dass das, dass es die Christentümer im Altertum gegeben hat, die sich erst langsam herausentwickelt haben. Und sie spitzen es aber nochmal mit einer ganz anderen Kompetenz zu und stellen dar, dass natürlich hat es schon vorher Judentum, Christentum, Islam gegeben, aber als geschlossene sozusagen Religionsidentitäten haben sich diese drei großen Religionen erst miteinander und gegeneinander so entwickelt, dass sie im Mittelalter als unterscheidbare Gruppen zu fassen sind? Oder würden Sie es nochmal ein bisschen anders beschreiben?
Ich würde es nochmal anders sagen. Ich würde auch die Diskussion des Begriffes Religion und die Entstehung des Konzeptes von Religion, was ein sehr umfassender Begriff ist, von einer sozialen Formation, von einer systematischen Weltanschauung und so, von so einem großen Ding, von dem man dann in der Neuzeit auch irgendwie darüber nachdenkt, ist das ein Phänomen oder gehört das zur Kultur, dass wir sagen, das ist etwas, was im Mittelalter anders gedacht wurde und das interessiert mich. Was ist Religion vor der Religion? Und daher kommt auch der im Übrigen ja auch von Beck dann zugespitzte Titel, der so ein klein wenig in eine Richtung führt, von der ich mich jetzt frage, ob sie so gut ist.
Mhm.
Es geht mir um Religionen vor der Religion, vor der Konzeption von Religion.
Vor dem Religionsbegriff.
Vor dem Religionsbegriff, der aber mit einer ziemlich bestimmten Konzeption und einem Gedanken verbunden ist. Wir können Religion entbetten von der Kultur. Wir halten sie für ein Phänomen. Sogar wird darüber diskutiert, es sei ein Phänomen sui generis. So bestimmte religionswissenschaftliche Probleme, die sich da auftun. Und das ist für Menschen des Mittelalters alles komplett unverständlich. Weil die unterschiedliche Dinge haben, die sie tun in der Beziehung mit Gott, in der Beziehung mit ihrem sozialen Miteinander, in ihrem Verständnis von dem, wie Welt funktioniert, die sich nicht auf einen Begriff reduzieren. Und der eine Begriff, der ihnen allen aber gemein ist, sowohl Juden, Christen als auch Muslimen, ist der Begriff des Gesetzes, dem sie sich zugehörig fühlen. Also es gibt Identitäten, ältere Identitäten, aber dann gibt es eben Zugehörigkeiten zu unterschiedlichen Lehrtraditionen innerhalb der Christen, der Juden und der Muslime, die sich mit dem Lauf der Zeit weiter orthodoxifizieren und systematisieren. Und es gibt von außen aufoktroyierte Rechtsinstitutionen und eine Kategorie der rechtlichen Ungleichheit, die dazu führt, dass man bestimmte Leute als eine Gruppe definiert. Egal, ob die sich als die fühlen, ob die sich einheitlich fühlen oder nicht, sie werden da drin eingesperrt. Und man verlangt von ihnen, dass sie bestimmte Dinge tun und vor allem, dass sie bestimmte Dinge lassen. Und im Lauf des Mittelalters, eine sehr dynamische, sehr wandelvolle Epoche, verändern sich unheimlich viele Dinge. Und diese Juden, Christen und Muslime, die sich im Lauf der Zeit vernetzen, ihre Lehren ausbauen, ihre Gebäude bauen, ihre Städte überbauen, ihre Straßen bauen, verändern im Lauf der Zeit und durch ihr soziales Verhalten, durch ihre sozialen Ordnungen die Welt. Und zum Schluss haben wir dann an die Neuzeit übergeben, diese Formation und eine bestimmte Krise, die wir an die frühe Neuzeit dann übergeben finden, nämlich das Entstehen von Religious Cleansing im großen Stil, das aus Al-Andalus die Muslime und die Juden zwangskonvertierten vertrieben werden und dass das Christentum, die Christentümer im Zentralasien zunächst mal für 100, 200 Jahre verschwinden.
Da will ich gleich an zwei Dinge einhaken. Einmal dieser Begriff des Religious Cleansing, also als eine religiöse Vorform der ethnischen Säuberung, in Anführungszeichen. Mhm. Also das kennen wir ja mit dem Aufkommen des Nationalismus, dass man sozusagen homogene Volksgruppen bilden will und deshalb dann diejenigen, die da nicht zugehören, hinaustut. So etwas finden wir sozusagen ab der frühen Neuzeit. Das finde ich nochmal einen interessanten Begriff. Mhm. Aber als ich mich auf mein Seminar, meine Lehrveranstaltung in diesem Semester vorbereitet habe, da geht es um eigentlich die Erfindung des Religionsbegriffs auf der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der evangelischen Theologie. Da fand ich eben Ihr Buch sehr schön, um das ein bisschen zu relativieren. Also diese Vorstellung, wir bilden einen Religionsbegriff, der etwas ganz Distinktes, Besonderes beschreibt, nämlich eine bestimmte Form von Lebenshaltung, Lebensempfindung. Und das kann man damit Schleiermacher, Sinn und Geschmack fürs Unendliche und so weiter nehmen. Und das versuchen wir in unterschiedlichen Religionen nachzufinden. Mhm. Ein tolles Feld, tolles Seminar, ich bin ganz gespannt. Mhm. Fürs Mittelalter stimmt das gar nicht, weil diese Art von Religionsbegriff gar nicht irgendwie da greifbar ist oder auch nicht anwendbar ist, weil nämlich, ich nenne es dann doch mal Religion, das, was sie für das Mittelalter und dann aber auch für weite Teile der Antike Religion nennen, hat jetzt mit diesen Stimmungen und mal Glaube und so wenig zu tun, sondern sie beschreiben, es hat vor allem mit Gesetz zu tun. Mhm. Also als Protestant muss man das erstmal verstehen. Mhm. Vor allem damit, dass man bestimmte Riten vollzieht, dass man bestimmte Fastenregeln einhält, Speisegebote. Und die sind dann, über die kann man ewig nachdenken, sich streiten. Aber es geht vor allen Dingen um ein gemeinsames Tun, also eine Orthopraxie nennt man das. Wirklich ein ganz anderes Verstehen von dem, was wir heute Religion nennen.
Vermutlich. Wobei ich auch sagen würde, über das, was wir heute Religion nennen, haben wir Wissenschaftler ja leider auch keine, oder was heißt leider? Wir haben keine Deutungshoheit. Nee. Und wir sehen gerade bei Gruppen, die ihre Anerkennung als Religion kämpfen oder ablehnen, als Religion bezeichnet zu werden, dass das Feld auch weiterhin umstritten und diskutiert bleibt. Was meine ich aber, was vor der Entstehung der Religion der Fall war, da habe ich in der Tat die Praxis viel weiter in den Vordergrund gestellt, als wir das normalerweise tun, in diesen religionshistorischen oder theologiehistorischen Einleitungen haben wir als erstes, was glauben die Leute, was ist ihre Lehre, was ist ihre Theologie, was unterscheidet sie in der Theologie von den anderen?
Was ist der Text?
Was ist der Text? Und das habe ich in dieser Einführung eher an den Schluss gestellt und habe an den Anfang gestellt, sie gehören etwas an, sie gehören einer Gruppe an und die Konzeption von Glauben, das Verständnis des Begriffes Glauben ist eher einer, der ähnelt unserem Verständnis von Treue. Ich bin treu zu etwas und ich bin treu nicht zu einem Gesetz. Auch dieses ist ein transkulturell und transsprachlich. In diesen drei großen Traditionen wird es eigentlich verstanden. Man gehört dem Gesetz an. Das ist im Lateinischen Lex. Und so weiter. Also es ist tatsächlich das Gesetz.
Und das unterscheidet Christen, Juden und Muslime nicht?
Die unterschiedlichen Gesetze.
Ja, schon.
Und dann, wie man damit umgeht und wie man sagt, dass man das auf jeden Fall anders macht, als die anderen das machen. Aber dass man, das ist der Grundbegriff. Mhm. Und dass man das sich klar macht, das ist der Grundbegriff. Und das hat Pfeil in seiner Studie über den Religionsbegriff am Schluss gesagt. Wenn ich das nur vorher gewusst hätte, dass der Begriff Lex, Gesetz, in Wirklichkeit das Äquivalent ist, der Rahmenbegriff, mit dem man im Mittelalter versteht, was das ist, dann hätte ich das Ganze anders gemacht. Und es ist interessant zu fragen, warum der untergegangen ist, der Begriff. Wenn er das nicht wäre, würden wir heute von einer Lex-Wissenschaft sprechen und nicht von einer Religionswissenschaft. Der Gedanke ist sehr interessant und man versteht dann auch, dass vieles, was mit dem zu tun ist, was wir heute Religion nennen, eigentlich in so einem Diskursfeld ist von Recht und von Rechtsdiskursen und auch der Rechtschaffenheit und dem, wie der Mensch ist und eben auch die Treue zum Gesetz. Und dann kommt man eben in den Bereich der sozialen Ordnung, weil ich mich verhalte in einer Gemeinschaft und zu Gott. Und das ist auch gar nicht so richtig getrennt dann im Ritus, im Kultus. Wieder ein wichtiges Wort. Und im Rahmen der Lehre, der Doktrina und dem, was da dazu gehört. Und das kann ich natürlich, je nachdem, was für eine Art von Mensch ich bin, mache ich das unterschiedlich. Also alle, die nicht formal ausgebildet sind, die haben zu diesem, womit die Theologiegeschichte anfängt, überhaupt keinen Zugang. Aber die haben Zugang dazu, ob sie in die Messe gehen oder ob sie am Schabbat zu Hause bleiben und nicht arbeiten. Das sind alles Dinge, die normale Menschen machen. Und deswegen stehen die für sie im Vordergrund.
Ja, ich finde das, ich muss während Sie sprechen also ein bisschen schmunzeln, weil ich natürlich als evangelischer Theologe genau darauf nicht vorbereitet worden bin, sondern ich habe natürlich gelernt, die Bedeutung der Reformation, also die Ablösung einer solchen gesetzlichen, nichts ist schlimmer als Gesetzlichkeit, sondern es geht um die innere Gewissheit, die innere Überzeugung und dann macht man, was man will, das ist dann alles völlig egal, die Regeln. Das ist auch alles schön und bedeutsam, aber macht einen dieses, was ich sozusagen vom ersten Semester an gelernt habe, macht einen nicht gerade bereit zu verstehen, was eigentlich Religion vor der Reformation bedeutet hat und ja immer noch, wollen wir nicht vergessen, sozusagen jenseits des europäischen Protestantismus immer noch für ganz viele Menschen Religion ist. Also wenn man, ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Muslim, der mich sozusagen das Evangelische vorgestellt habe und der fand das interessant und sagte, aber ist ja eigentlich Quatsch, Religion ohne Regeln, was soll denn das?
Ja, das tun, ne?
Was tun? Dann, ja, wir tun das und dann gehen wir, dann machen diese Gebete und das und das und da vollzieht sich. Da glauben wir natürlich auch was. Das, wir empfinden was, so ist es ja nicht.
Ja.
Also ob man das nur so stur vollziehen würde, als Ritualknecht. Nee, aber es ist eine gemeinsame Handlung, die eben bestimmten Regeln folgt. Und das ist auch gar nicht starr, sondern diese Regeln werden ja angewendet, sie werden ausgelegt, sie werden immer auch angepasst. Das ist jetzt nicht so ein starres Gesetz, wie man das bei Franz Kafka kennt, vor dem Gesetz und davor muss man zugrunde gehen.
Nee, genau. Es ist was anderes, ne? Und das ist ja auch gerade im Mittelalter was anderes, weil es ständig ausgelegt wird und weil sich um diese Urtexte herum ein Gespinst von Auslegungen und Praktiken entwickeln in unterschiedliche Richtungen und so weiter. Das bleibt ja nicht fest, sondern das entwickelt sich. Aber ja, es gehört absolut dazu. Und jemand, der nur eine Überzeugung hat und nichts tut, das kann man sich, glaube ich, da nicht so gut vorstellen. In dieser Welt, weil das nicht, das ist Gesetz. Gesetz ist das Äquivalent, muss man sich immer wieder klar machen. Und die sind da sehr kreativ da drin. Es gehört zu einem sozialen Verhalten dazu. Ich habe auch natürlich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was überhaupt Liturgie ist. Das versuche ich immer noch zu lernen, indem ich meine orthodoxen Freunde besuche und verstehe, dass das gemeinschaftliche Erleben von so einer Liturgie oder das gemeinschaftliche Fasten, das Zusammensein, dass das ist, was für sie ihren Glauben ausmacht. Die Sache mit dem das richtige Glauben und nur das Glauben und die richtige Überzeugung zu haben, die fängt in der lateinischen Welt allerdings schon im 13. Jahrhundert auch an, dass man dann die Beichtväter genau wissen wollen, ob die Leute das Richtige glauben. Und das hat was mit der Abgrenzung vom Judentum und von den heretischen Bewegungen zu tun. Und dann die Kirche ganz genau buchführen will, ob ihre Schäfchen richtig glauben. Und dabei werden sie dann ständig überrascht, weil die alles Mögliche glauben, wenn das nicht, was sie sollen. Und das ist dann auch für uns eine wichtige Quelle, um zu merken, das ist halt viel, viel vielfältiger, was den Leuten so im Kopf rumspukt. Und es ist auch in manchen Fällen auch nicht so wichtig, was sie im Kopf rumspukt. Das reicht dann schon auch den Autoritäten, wenn sie halt nur brav das tun, was sie sollen.
Genau, und dann können sie auch alles Mögliche sich dabei mitbedenken. Und das ist genau. Gar nicht das Thema. Ich finde das insofern interessant, weil sie durch diesen Fokus auf Gesetz und nicht auf Glaube einen gemeinsamen Bezugspunkt herstellen, sozusagen der oder aufweisen, auf den sich die unterschiedlichen Christen, Juden und Islamtümer beziehen konnten. Das ist was Gemeinsames, auch wenn sie es jeweils ganz unterschiedlich ausgelegt und ausgelebt haben. Also diese Verbindung von, da ist was, ein gemeinsames Religionsverständnis und eben ganz viel Unterschied. Was ich interessant fand, und das ist etwas, was sich entwickelt und noch lange nicht so fertig ist, wie wir das im Rückblick dann immer schon behaupten, dann ist ja die Frage, wie gehen die denn miteinander um? Also wenn die voneinander Kenntnis nehmen. Mhm. Und da will ich, Sie haben ganz schöne Beispiele, die Sie entfalten. Ein Beispiel gleich am Anfang Ihres Buches ist, dass Sie drei Reiseberichte vorstellen. Also wo eben aus dem Christentum, Judentum, Islam Männer losfahren, reisen, andere Weltgegenden kennenlernen, darüber schreiben und dabei ja eigentlich feststellen müssen, ups, das gibt ja viel, sehr viel mehr, als ich dachte und es gibt Menschen, die es ganz anders machen und wie geht ich damit eigentlich um? Mhm. Wie sind Sie auf diese Reiseberichte gekommen und was war Ihnen da besonders eindrucksvoll oder wichtig für Ihre Argumentation?
Ich komme gleich auf die Pilger zurück. Ich würde noch mal trotzdem einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, wir haben im Zentrum das Wort Gesetz. Das würde mir jetzt aber nicht reichen, denn das Wichtige ist, dass es zwar ein wichtiges Wort gibt, was sie über die Kulturen und Sprachen teilen, aber dass nicht nur ein Wort wichtig ist für sie im Mittelalter, um das zu beschreiben, was wir heute alles in ein Konzept einsperren. Und dazu gehört eben dieses besondere Begriff von Glauben, das hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass wir das als Treue übersetzen, immer als Treue und nicht unbedingt als Überzeugung. Und die Lehre und der Weg, die Lebensweise, die Via, das ist auch ein, tatsächlich, da kommen wir dann selbst in den Bereich des Daoins, ostasiatische, bis eben zu einer mittellateinischen Lebensweise, wo das, die Lebensform etwas Wichtiges ist. Und das sind alles Dinge, Begriffe und Konzeptionen, die so ein bisschen nebeneinander stehen und die man aber voneinander versteht. Also das kann man sprachlich übersetzen und man kann es auch übersetzen, wenn man es sieht. Und genau das ist bei den Pilgern auch der Fall. Die Pilger haben nicht besonders große Lust, darüber zu erzählen, was sie sehen, was nicht zu ihrem Glaubenstradition dazugehört, sondern die drei Pilger haben schon die Absicht zu zeigen, dass ihre eigene Glaubenstradition entweder mindestens die überlegene ist, wie bei eben Jubair, oder eine weltumspannende ist, wie bei Rabbi Petachia, der dafür dann auch Unterschiede ganz anders in Kauf nimmt. Und Rabban Zauma, der auch die Unterschiede zwischen den vielen Christentümern, zwischen China und Paris gar nicht so zu erwähnen, sozusagen trachtet, das möchten sie gerne. Und die ganzen Dinge, die sie unterwegs eigentlich noch sehen müssten, die Muslime, die Juden, alle drei kommen durch die Stadt Mosul. Da müsste der könnte der Muslim eigentlich nicht dran vorbei an den Kirchen. Er muss sie sehen, sagt aber nichts drüber. Der Jude sagt nichts über die großen Moscheen, erzählt nur was über seine eigenen Weisen. Und die christlichen Pilger erwähnen nur die christlichen Kirchen. Das ist typisch, das gehört zur Konvention dieser Art zu schreiben. Und das ist dann wieder etwas, wo man sagt, das ist doch dann sehr ähnlich, nicht? Wenn die das ähnlich machen und ähnliche Techniken des Erzählens anwenden, da auch ganz ähnliche Dinge tun wollen, nämlich sie wollen die Weisen aufsuchen, sie wollen die Gräber besuchen von den Heiligen, sie wollen bestimmte Wege, bestimmte Orte erreichen und so weiter. Das sind alles Dinge, die sehr ähnlich sind und von denen sie natürlich wissen, dass die anderen das auch machen, nicht zuletzt, weil man sich ja auch an denselben Orten zum Teil trifft.
Jerusalem
zum Beispiel.
Kommen alle zusammen,
wissen genau, dass die anderen genau das Gleiche machen wie sie selbst. Und das ist, das finde ich wichtig. Auch diese Spannung auf der einen Seite so ein bisschen das auszublenden, was nicht zur Konvention gehört. Auch die Frauen werden nicht erwähnt in diesen Texten, ganz selten. Und auf der anderen Seite müssen sie es gesehen haben. Zum Dritten ist es ähnlich. Es ist etwas, was sie teilen, was sie miteinander teilen. Es ist Teil ihrer gemeinsamen Kultur, die sie im Übrigen bis eben auch in die buddhistische und andere Kulturen hinein teilen. Es ist nichts, was diese Glaubenstradition allein stellt. Und das finde ich faszinierend. Und das ist Texte des 12. und 13. Jahrhunderts sind. Das sind Texte, die mich besonders interessieren und die man aber auch lange Zeit immer darauf abgesucht hat, wie nehmen die denn die anderen Religionen wahr? Und da sage ich immer, wie die wahrnehmen, das wissen wir gar nicht. Wir wissen, wie sie sie aus ihren Texten heraushalten wollen, weil das nicht dazugehört. Sie eignen sich nicht so gut für die Wahrnehmung. Aber man kann eben an ihnen zeigen, wie im 12. und 13. Jahrhundert es weltumspannend einfach ein Netz gibt und eine Welt gibt, die ausgebaut ist mit einer Infrastruktur dieser drei Glaubenstraditionen, in der sich ein Christ und ein Jude des 2. Jahrhunderts nicht zurechtgefunden hätte. Und auch ein Muslim des 7. nicht.
Aber das ist interessant. Also es macht auch wahnsinnig Spaß, das zu lesen, wie Sie das vorstellen, eben diese Reiseberichte aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und einerseits taucht man wirklich mit ein in eine fremde Welt und lernt was kennen und fragt sich die ganze Zeit, warum schreiben die nicht Reiseberichte, so wie wir das heute tun würden? Und dann fährt der Europäer nach Indien und erkundet und schreibt erstmal, was man da alles bei den Hindus sehen kann. Also gerade das Fremde, was ja sozusagen unsere moderne Reiseliteratur immer vorstellen will, fällt völlig aus. Und sie beschreiben das als eine Kulturtechnik, die aber alle beherrscht haben,
genau,
des wechselseitigen Ausblendens.
Genau.
Also methodisch sind die sich alle gleich.
Richtig.
Also
plus humor, ja, kann man schon sagen. Ja.
Schon so zum ähnlich. Sie leben in einer pluralistischen Welt. Das ist ja nicht homogen.
Nee.
Sehr plural. Und sie gehen aber damit anders um als wir, dass wir sagen, oh, müssen wir die anderen kennenlernen und das genau erkennen und gucken, wo sind Gemeinsamkeiten und so. Sondern sie blenden die anderen jetzt nicht als Menschen, aber sozusagen die anderen Glaubenstraditionen blenden sie aus, verschweigen sie. Und das scheint ja jetzt aber nicht jetzt, das scheint wie selbstverständlich gewesen zu sein. Hat man beim Lesen manchmal den Eindruck, die mussten das sozusagen mit Anstrengung ausblenden?
Nee, es ist nicht das Thema, über das sie schreiben, glaube ich. Es ist für sie erwartbar, dass die dass es eine, ich würde es nicht pluralistisch nennen, aber eine plurale, diverse Welt ist. Und in der schaffen sie Ordnung und in der sagen sie, wo die heiligen Stätten sind und die Weisen ihre eigene Tradition. Und die anderen Dinge sind nicht ihr Thema. Und wir finden übrigens solche Formen des Ausblendens auch in modernen Reiseberichten, aber vor allem in der Fotografie, so, wenn die Leute, jetzt im Augenblick ist es irgendwie schwierig, darüber zu sprechen, aber wenn Leute nach Israel fahren und einfach die Orte sehen wollen, wo er stand oder so, ganz viel versucht wird, so eine orientalistische, ursprünglich biblische, möglichst Ikonografie auf die eigenen Fotos zu kriegen. Und da wird dann tunlichst aber der Strommast ausgeblendet. Wenn ich da ein Ehepaar mit einem Kind auf dem Esel habe, das konnte ich vielleicht 86, 87 noch sehen, als ich dort war, dann wird man das fotografieren, aber nicht den Laster, der da hinterher fährt oder das alte Ölfass, was am Rande liegt. Und das solche, ich glaube, solche Techniken sind das. Nur, dass sie das eben hier, dass wir diese Techniken mit einbeziehen müssen und nicht sagen können, die Leute sind halt borniert, weil sie die anderen gar nicht wahrnehmen. Das Foto mit dem Ehepaar und dem kleinen Kind auf dem Esel hat eine andere Funktion, als die Wirklichkeit der Gegend abzubilden, die man sieht.
Und kann es sein, dass diese Kulturtechnik, kann man ja sagen, das Ausblenden jetzt nicht nur in diesen Reiseberichten uns begegnet, sondern vielleicht etwas gewesen ist, was grundsätzlich das Miteinanderleben unterschiedlicher Religionen bestimmt, vielleicht sogar überhaupt erst möglich gemacht hat?
Ja, das glaube ich schon, dass man einfach sich auch nicht kümmert, was die anderen machen und sich auch nicht kümmern kann die ganze Zeit. Das glaube ich, dass das hilft. Und das hilft auch, auszuhalten, und darum geht es in dem Buch ja ganz wesentlich, dass man ab dem 7., 8. Jahrhundert immer systematisiertere Formen der rechtlichen und sozialen Ungleichheit einführt. Und man muss sich das ja auch ein bisschen aushalten, dass ich nicht die gleichen Rechte habe. Und das kann ich am besten, indem ich die anderen gar nicht beachte.
Wir wollen ja nicht gleich immer alles beurteilen, sondern wir versuchen erstmal was zu verstehen.
Ja.
Aber ich versuche schon raus zu verstehen, ob das nicht auch für damalige Verhältnisse eine mögliche, sinnvolle, vielleicht sogar gute Möglichkeit gewesen ist, sich jetzt nicht in Religionskonflikten zu erschöpfen, gewalttätig miteinander umzugehen, sondern damit irgendwie umzugehen, dass jetzt sozusagen rechtliche Grundlagen und jetzt in dieser Weltgegend ist diese Religion oben und die andere unten. Da können wir jetzt erstmal nichts dran machen, aber wir können jeder für uns so leben und wir können uns dann vielleicht unabhängig von unserer religiösen Zugehörigkeit von Mensch zu Mensch dann doch auf dem Markt ordentlich begegnen und faire Deals machen.
Genau.
Und wir müssen halt nur gucken, dass wir als Gruppen getrennt bleiben und jetzt nicht untereinander heiraten oder uns befreunden.
Genau. Und selbst das Befreunden ist in den Welten des Mittelalters mehr oder weniger unumgänglich, weil das Ghetto ja eine moderne oder frühneuzeitliche Erscheinung ist, wo Leute vorher sehr viel mehr untereinander noch wohnen, auch wenn es Gegenden gibt, in denen hauptsächlich die eine oder die andere Gruppe wohnt. Und aus einem weiteren Grund, also diese Separierung ist etwas, was eigentlich nicht so in der Form verbreitet war, wie es dann ab dem 16. Jahrhundert vielleicht der Fall ist oder ab dem 15. Und das andere ist, wenn man wirtschaftlich miteinander zu tun haben will in der mittelalterlichen Welt, muss man da davon ausgehen, gerade auch in der europäischen Welt, dass niemand etwas sanktioniert. Also brauche ich sehr gute, zuverlässige personale Bindungen, um ein Hochrisikogeschäft zu machen, wie ein hohes Darlehen.
Stimmt, weil es gibt kein Inkassounternehmen und es gibt keinen Rechtsstaat.
Es gibt keinen Rechtsstaat. Niemand wird das verfolgen. Also tue ich gut dran, einen guten Geschäftspartner auch zu einer Hochzeit einzuladen, mich mit dem persönlich so eng auseinanderzusetzen und mich so mit ihm zu befreunden, dass er mich nicht morgen übers Ohr haut. Und deswegen ist also die Notwendigkeit, die Einladung, miteinander wirtschaftlich zu kooperieren, geht nicht ohne, dass man auch in anderer Form miteinander kooperiert. Zum Missfallen vielleicht der Autoritäten, aber es ist das ist die Realität und dann die Notwendigkeit, auch eine soziale Notwendigkeit.
Unser Bild, ich merke gerade, auch wenn ich immer versucht habe, das selber zu durchschauen und auch abzulegen, aber ich glaube, dass unser Bild von heute aus Mittelalter ganz stark geprägt ist von der Vorstellung, da hat es ständig Pogrome gegeben, Verfolgung und so, hat es ja zum Teil auch gegeben. Mhm. Also Sie versuchen ja eben, Ihr Buch ja jetzt nicht reale Konflikte sozusagen klein zu sprechen, die hat es ja sehr wohl gegeben, aber Sie zeigen ja hier nochmal eine Wirklichkeit, die sehr viel differenziert ist und nicht ausschließlich von dieser auch schwarzen Legende bestimmt ist, sondern dass es durchaus eben auch Phasen gab, in denen man im Rahmen der damaligen Möglichkeiten ganz okay zusammengelebt hat.
Ja, ich versuche auch, zumindest eine Theorie dafür zu entwickeln, warum die Gewalt, und das glaube ich tatsächlich sagen zu können, nach dieser Zeit zugenommen hat.
Und warum?
Also wenn wir davon ausgehen, dass das was damit zu tun hat, dass ich glaube, dass der andere nicht recht hat in der Theologie, dann müsste es immer gleich sein. Das ist es aber nicht, sondern es nimmt zu, sogar ganz erheblich, kann man sagen, ab dem 12. Jahrhundert merkt man das, es entstehen Bewegungen von einer Auskristallisierung, auch ganz synchrone Wellen von Gewalt kann man im 14. Jahrhundert sehen. Und im 15. Jahrhundert gibt es in vielen Regionen diese Krise, das Vertreiben, das Ende der unterschiedlichen. Und warum ist das so? Ich glaube, dass das viel mit dieser rechtlichen und sozialen Ungleichheit zu tun hat und mit den sozialen Prozessen, die diese rechtlichen Definitionen auch anstrengen. Wenn ich eine Hierarchie aufrechterhalten will, muss ich Gewalt anwenden. Dann muss ich andere Leute
unten halten.
Und das tue ich, indem ich mir theoretisch immer wieder klar mache, dass die anderen nicht treu zu Gott sind und dass sie immer ein Ärgernis sind. Das tue ich, indem ich sage, dass sie keineswegs so vortrefflich sind wie ich. Das tue ich, indem ich sage, ihr habt hier nur ein Privileg. Wenn ihr euch nicht ordentlich benehmt, dann schmeiße ich euch raus. Und diejenigen, die in dieser Position sind, müssen wir sagen, ja, bin ich jetzt... Straft mich Gott dafür, dass ich, warum bin ich in so einer schwierigen Situation? So. Und das treibt, glaube ich, diese Art von unterschwelliger, ständiger Abgrenzung und aber eben nicht Abgrenzung, sondern Hierarchisierung oder Hierarchieaufrechterhaltung, das treibt Blüten.
Führt in die Gewalt.
Denn es gibt ja im Mittelalter noch viele andere Kategorien der sozialen und rechtlichen Ungleichheit. Und deswegen gibt es ganz unterschiedliche Gründe, dies auszunutzen, dass bestimmte Leute weniger Recht haben sollen. Ja, man kann sich darüber eine Stimme verschaffen. Das ist jetzt was, was uns sehr, sehr aktuell auch begegnet, indem ich ständig über die Leute, die eigentlich am wenigsten was zu sagen haben, die verletzlichsten, die prekärsten sind, sagen wir mal Geflüchtete, über die ständig rede. Und darüber mitteile, was für ein wichtiger Politiker ich bin oder was ich in dieser Gesellschaft alles regeln kann. Und solche Prozesse treiben Gewalt an. Und andere sind die, dass ich überhaupt dafür sorge, dass sie eben unten bleiben. Das muss ich auch ständig tun. Ähnlich wie das Verhältnis von Männern und Frauen muss man das also schon immer auch machen. Muss die Frauen ab und zu mal schlagen, damit sie da bleiben, wo sie hingehören. Und Gewalt hat die Aufgabe, Hierarchien herzustellen. Die können entweder dazu führen, dass ich mich bei meinen Peers gut darstellen kann oder mich gegenüber den anderen gut darstellen kann. Was sie glauben, ist nicht immer vorrangig oder was sie sind auch nicht. Wenn eine Gruppe Jugendliche einen betrunkenen Landstreicher zusammenschlägt oder hier einen Obdachlosen zusammenschlägt, dann geht es um den gar nicht, sondern es geht um die Dynamik in der Gruppe und dass man sich da eben eine bestimmte Position entwickelt. Und so, wenn wir das jetzt aufs Große übertragen, kommen wir dahin, warum in Zeiten, wo dann auch politische Macht prekär wird, es sehr viel Rivalität gibt, wer hat hier eigentlich das Sagen, Ansprüche an politische Partizipation, an Partizipation in der Kirche oder in den Glaubensgruppen dazu führt, dass die Gewalt zunimmt.
Man kann das nicht immer so ganz sauber trennen, aber tendenziell würden Sie dann eben sagen, dass diese Gewaltausbrüche, die wir dann im sozusagen sich entwickelnden Mittelalter und dann in der frühen Neuzeit vor allen Dingen erleben, und das ist ja eben nicht ganz fern, sondern wir haben ja schon gleich Bezüge zu unserer Gegenwart aufgemacht, jetzt nicht daraus folgen, dass unterschiedliche Religionen unterschiedliche Absolutheitsansprüche haben und deshalb, weil sie monotheistisch sind und irgendwie so ein eigenes Wahrheitsbewusstsein haben, deshalb notwendigerweise aufeinander gewaltsam zugehen, sondern, auch wenn da natürlich irgendwie Verbindungen sind, es ist vor allen Dingen eben dieser politische Kampf um Dominanz, in den dann natürlich auch so bestimmte Glaubensvorstellungen natürlich aufgenommen und benutzt werden können, als Vehikel dienen oder als Verschärfung, Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger sind. Aber ich frage nur deshalb noch nach, weil dann die Aufklärung, und das ist ja bis heute sozusagen im Westen ein prägendes Denkmodell, sagt, also auf diese ganze Gewalt, diese religiöse Gewalt, vor allem nach dem 30-jährigen Krieg, da können wir nur darauf reagieren, indem wir diese Wahrheitsansprüche der Religion ermäßigen, eine andere Form von religiöser Toleranz einüben, sagen also, Absolutheit gibt es gar nicht, sondern unterschiedliche Wege und da müssen wir erstmal die anderen kennenlernen und so. Alles schöne Dinge, finde ich auch gut, mache ich jetzt auch in diesem Semester. Aber das ist eine spezifische Antwort sozusagen der Aufklärung auf ein Problem, wo Sie sagen würde, nee, aus der Perspektive des Mittelalters oder des Altertums könnte man auch anders darauf antworten. Man könnte sagen, das Problem ist jetzt nicht an und für sich, dass da Leute einen festen Glauben haben.
Nee, genau, das ist es nicht. Und die Relativierung und einzufordern, dass man relativiert, kann man ja vor allem dann machen, wenn man selbst eigentlich keine besondere Überzeugung mehr hat. Es ist uns aber im Vergleich sehr viel schwieriger, Relativierung dann einzuhalten, wenn es uns um die Wurst geht. Wo wir selbst eine unhintergehbare Überzeugung haben. Und wenn wir uns das klar machen, dass wir an der Stelle das nicht wollen und dass wir wollen, dass es an bestimmten Stellen Grenzen gibt, dann merken wir, dass das auch so ein bisschen vom hohen Ross runter ist. Und man sagt, jetzt relativiert doch mal alle. Und wir sehen eben, dass es ja möglich ist, auch das eine Anekdote aus einer Welt, die es jetzt in der Form nicht mehr gibt. Als ich 98 zum ersten Mal nach Syrien eingeladen war, bin ich abgeholt worden von Mönchen der syrisch-orthodoxen Kirche in Damaskus. Und das war, als ob ich hinter einem Schneepflug hergehen würde. Weil der Mönch ging vor mir her und die Leute weichen alle respektvoll zurück und lassen den Mönch ungehindert und respektvoll mit Abstand seinen Weg gehen. Und die kleine Frau, die Studentin, marschiert hinterher. Sagen, dieser Respekt, sich, und das Gleiche erzählt man sich auch von Jerusalem, oder man, ja, es viele Leute, die daher kommen, aus einer anderen Welt, die wir heute vielleicht auch sehr, sehr betrauern, erzählen, dass das möglich ist. Dass man, obwohl man findet, dass die anderen total nicht recht haben und es einem wirklich wichtig ist, dass man sie respektieren kann in ihrem Menschsein. Und auf der nächsten Stufe sogar sagen, das ist aber ein frommer und rechtschaffener Mann, der betrügt mich nicht. Und diese Mönche sind heilige Männer, die beten viel, machen zwar alles falsch, aber wir achten sie trotzdem, weil sie auch unsere Untertanen sind und weil sie treu sind in unserem Staat. So, das geht. Und das kann man machen. Und an der Stelle kann man sich ein bisschen mehr vorstellen, wie wir das uns im Mittelalter vorzustellen haben. Und warum es auch sein kann, dass wenn wie das so ein System eben auch verhärten kann. Es kann passieren, dass Dinge sich radikalisieren, aber es kann auch passieren, dass eine Radikalisierung auch wieder, die Feuerchen auch irgendwann wieder ausgehen und es gebe Gott, dass das dann irgendwann auch mal wieder der Fall ist.
Ja, aber das ist interessant, weil ich kenne das natürlich, wenn man so das so nicht vor Augen hat und dann liest man diese alten kontrovers-theologischen Texte und da wird man drauf gehauen auf die anderen, das ist eine Art, das ist also bei Augustin so fällt mir das so gut, oder bei Kirchenvätern und so und wo man sich wundert und das auch scheußlich findet.
Ja, scheußlich.
Wirklich auch scheußlich findet, aber wenn man diese Texte dann so abstrakt liest, liest man nicht mit, dass es ja doch noch eine andere Ebene gab. Sie waren Teil einer Wirklichkeit.
Ja, genau.
Die Wirklichkeit war nicht der Text, sondern diese Texte sprachen in eine bestimmte Wirklichkeit hinein, in der es aber noch andere Möglichkeiten des Zusammengehens gab. Ja. Man konnte die anderen sozusagen in die Hölle denken und trotzdem aber mit ihnen zusammenleben, Wirtschaft betreiben, sogar freundschaftlich umgehen. Es muss nicht immer dieser aufgeklärte Relativismus einziehen. Nee. Das finde ich insofern.
Das ist ein bisschen kolonialistisch, diese Haltung.
Ja, das finde ich, vielleicht kommen wir da doch gleich, weil das ist eben interessant. Das ist natürlich dann auch eine Erfolgsgeschichte, auf die wir Europäer stolz sind. Nachdem finde ich auch in Ordnung. Im
30-jährigen Krieg muss man ja auch irgendwas mal machen, dann, nachdem man die Welt in Schutt und Asche gelegt hat. Und,
genau, aber sozusagen dieses Triumphalistische nervt natürlich daran. Und wir merken ja heute an jeder Begegnung und jedem Konflikt, dass dieses westeuropäische, nordamerikanische Modell eben jetzt kein universales ist.
Das nordamerikanische ist anders.
Ah, sagen Sie, wo ist es denn anders?
Ja, da gibt es, ist ja die die religiöse Pluralität auch unter Christen in einer ganz großen Bandbreite hier angelegt. Und das
stimmt.
Also das ist nicht in der Form säkularisiert oder wird auch nicht gefordert, das zu sein. Und es ist möglich, als Amish oder als ultraorthodox in meinen kleinen Gemeinden so zu leben, also unangefochten. Das funktioniert anders. Genau. Zur Polemik würde ich nur noch anhaken wollen. Die Polemik ist eben in unserer Rezeption dieser Zeit und in dem Verhältnis der Glaubenstradition in ihren unterschiedlichen Schulen steht immer im Vordergrund. Und aus der Polemik gewinnen wir ja auch viel von dieser theologiegeschichtlichen Ordnung, dass wir sagen, die glauben das und das und die setzen sich da dagegen ab und so. Das ist aber immer eine Strategie. Ich will, dass es so ist. Das sind bestimmte Gelehrte, die sagen, ich will, dass ihr euch abgrenzt und wir sind anders als die und wir denken anders als sie. Das heißt aber nicht, dass die anderen das mitmachen. Das sind einzelne Leute erstmal, die für sich schreiben, Gelehrte, die vielleicht überhaupt nur für eine Minderheit sprechen. Und was die anderen Leute, die das gar nicht kennen oder die sich das jeden Sonntag anhören, also was sie wirklich mitnehmen und wer davon überhaupt erreicht wird, weil man überhaupt nicht in die Kirche geht, das ist eben für die mittelalterlichen Jahrhunderte ganz arg die Frage. Und deswegen müssen wir diese Texte dahin wieder zurückordnen in eine breitere Wirklichkeit, in der andere Praktiken und andere Texte auch noch da sind. Ich will die Polemik überhaupt nicht in ihrer Bedeutung schmälern. Und es gibt ganz tolle Wissenschaftler wie Alexandra Kaffel, die ganz viel mit den Polemiken macht, weil sie selbst in den Polemiken findet, wie stark die Traditionen miteinander sich im Austausch befinden. Das ist ja nochmal witziger, es dreht sich ja nochmal weiter. Aber es gibt eben auch andere Traditionen oder andere Texte, in denen das nicht so im Vordergrund steht.
Nebenbei kann man aus Ihrem Buch auch lernen, dass alle drei Religionen nicht immer nur ständig von oben zentral gesteuert worden sind, sondern die Leute halt auch gemacht haben, was sie wollten.
Was sie wollten, absolut. Es ist ja eine mittelalterliche Welt, in der ganz anders als heute Kontrolle, Institutionen durchregieren nicht möglich ist. Die Leute machen in vielen Regionen überhaupt, was sie wollen, sind überhaupt nicht kontrolliert. Und selbst da, wo sie sind, wo eine Staatlichkeit sich schon auskristallisiert, kann man das auch nicht machen. Und dann kümmert man sich auch nicht immer darum, was sie glauben, wenn sie nur treu das tun, was man von ihnen verlangt.
Ja, ich finde das so interessant, weil es eben so dieses Grundmodell, mit dem ich halt, das ich halt ganz tief in mir trage, kann ich auch nicht einfach loswerden, aber doch nochmal dreht und in eine einfach nochmal historisch verortet und in der Partikularität zeigt, das ist eben nicht der Königsweg für alle Welt. Und wir erleben ja gerade auch jetzt, dass wir mit diesem Modell sozusagen einer westeuropäischen Aufklärungsidee jetzt nicht die Welt befrieden können, sondern dass wir jetzt, frage Sie mal als Mittelalterhistoriker, wir wollen ja nicht zum Mittelalter zurück.
Nee, aber können wir ja nicht.
Das geht ja auch
wäre
nicht.
Keine gute Idee. Nee. Also ich möchte meine Gleichheit vor dem Gesetz schon behalten.
Bitte. Als Frau, genau. Ja. Aber sozusagen sich anregen zu lassen, es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, miteinander zu leben, wo es jetzt nicht so schlimm ist, dass dann der syrische Mönch, mit dem Sie da zu tun haben, mit Ihnen fröhlich, freundlich umgeht, Sie gastfreundlich nach allen Regeln der Kunst dann irgendwie herumführt und sie behandelt. Zugleich aber auch denkt, dieser Protestantismus und so, das ist eigentlich nichts.
Die ist eigentlich keine richtige Christin und sie muss gucken, dass sie nicht in die Hölle kommt. Das wird er schon so für sich finden. Aber deswegen kann er ja trotzdem finden, dass man höflich sein soll. Genau. Und ich meine, davon könnte man schon was lernen. Und was man aus den mittelalterlichen Strukturen auch lernen kann, ist, dass Ungleichheit und die Aufrechterhaltung von Ungleichheit mittels Gesetz, Verhalten und Gewalt dazu führt, dass sich Gruppen voneinander abgrenzen. Und es hat zum Beispiel das Erzwingen von Laïcité an Pariser Universitäten nicht dazu geführt, dass sich die Muslime, die dann nicht da beten durften oder die Frauen, die kein Kopftuch tragen durften, sich dadurch dann stärker säkularisiert haben, sondern das ist dann einfach Zwang. Und das hilft niemandem.
Und die Behauptung, Muslime würden sich nicht integrieren, weil ihr normativer Text, der Koran, das von Grund her unmöglich macht, ist eher dann eine politische Behauptung,
genau,
die eben auf Ungleichheit zementieren will,
genau,
die aber jetzt mit dem Islam oder mit dem, was diese Menschen glauben, tun, wo sie treu sind, welche Regeln sie befolgen, eigentlich nichts zu tun hat.
Nee, da geht es auch um, da geht es ganz deutlich um eine Hegemonie von einer bestimmten Haltung, die wir nach der Säkularisierung im 30-jährigen Krieg und der Aufklärung für richtig gehalten haben und die wir, aber das ist eben dann auch mit unserer Vorstellung von Religion, die jetzt was Privates ist und was nichts mit Tun zu tun hat oder nicht unbedingt sein muss. Mhm. Ich kann ja irgendwie in Gott glauben und nie in die Kirche gehen. Das ist eine diametral andere Idee und das zwinge ich den anderen auch auf. Das hat nicht funktioniert. Und das wissen wir auch aus dem Mittelalter, dass wenn man religiöse Bewegungen dadurch versucht zu stoppen, dass man sie in irgendeine Richtung versucht zu zwingen, dass das auch nicht funktioniert, sondern dass das zu weiterer Radikalisierung führen kann.
Naja, ich habe gerade einen schönen Theaterabend gehabt hier in Berlin in den Sophienseelen. Gab so ein Stück über was Religion heute ist. Mhm. Und unterschiedliche Stimmen wurden gesammelt. Es war sehr anregend und schön. Es ging aber eigentlich immer darum, was ich persönlich für mich glaube oder nicht glaube, ja, oder halb glaube oder so. Ein Diskurs, ein Gespräch, in das, mhm, ich mich leicht einklinken kann.
Ja.
Wo ich aber sagen würde, wo ich dann immer dachte, ich hatte ihr Buch ja so im Hinterkopf, das hat aber mit Religion auch jetzt nur sehr begrenzt zu tun, jedenfalls nur, ja, in einer bestimmten Weise.
In
anderen Weisen eben überhaupt gar nicht.
Nee, und da ist es auch irreführend. Ich möchte eine Anekdote zum Besten geben, die ein lieber Kollege mit türkischem Hintergrund mal erzählt hat. Beim Bier ist das, er hat einen ganz braven Vater, der jede Woche in die Moschee läuft und ganz viele Dinge auch gerne einhalten möchte und auch zu Hause wird das gemacht und so. Und er hat dann immer gesagt, so mein lieber Sohn, du bist ein kluger Mann und hast viel gelernt und studiert. Gibt es eigentlich Gott? Und da sieht man so ein bisschen was von diesen unterschiedlichen Praktiken und warum wir da auch offener sein müssen und genauer hinhorchen wollen, was andere Leute finden, was Frömmigkeit ausmacht. Das würde ich wichtig finden.
Ich würde gerne jetzt mal so lange mit dem Bogen schließen, aber eine Sache muss ich doch auf jeden Fall noch fragen, nämlich die drei Ringe.
Ja.
Also der Untertitel ist so ein bisschen auch vom Verlag, ja, warum die Religionen, die erst im Mittelalter entstanden sind, so ganz so haben sie es nicht gemeint, aber es spitzt es zu. Aber da oben steht drauf die drei Ringe und das ist ein ganz interessantes, faszinierendes Kapitel, habe ich viel Neues gelernt. Da schauen Sie sich die Ringparabel an, die kennt man noch aus dem Deutschunterricht.
Hoffentlich
oder so, wir gucken gleich nochmal, wir rufen das gleich nochmal wach.
Ja.
Also diese Ringparabel aus Lessings Nathan der Weise. So habe ich das damals gelernt oder meine mich zu erinnern, als die Gleichniserzählung überhaupt für Toleranz, Relativierung von Wahrheitsansprüchen. Mhm. Es gibt eben diesen Vater, der hat diesen einen Ring, der ist der wahre, aber die andere, er hat drei Söhne und deshalb, ja, macht er diesen Ring dann nochmal so genau nach und, ja, dann stirbt er und die drei Söhne haben jeweils einen Ring und man weiß nicht, sie können nicht sagen, welches der wahre Ring ist und deshalb entscheiden sie sich oder ist sozusagen die Botschaft, ihr Menschen könnt es nicht herausfinden, was der wahre Ring ist, die wahre Religion. Jeder kann so bei seinem bleiben, muss aber schauen oder einsehen, dass er das nie wird herausfinden können, außer vielleicht dann durch Gutes tun und dadurch, dass er es beweist durch seine Handeln. Und Sie aber in diesem Buch, das habe ich ungefähr zusammengefunden, Sie können es gerne mal korrigieren, Sie aber führen uns in eine Fülle von unterschiedlichen Ringparabeln aus unterschiedlichen Kulturen, weil diese wunderbare Geschichte ist schon vor Lessing von ganz vielen unterschiedlichen Menschen erzählt worden. Wie sind Sie darauf gekommen?
Na, letztlich durch die Ringparabel. Die Vorlage für die Ringparabel von Lessing ist die von Giovanni Boccaccio aus dem 14. Jahrhundert, pardon, aus der Pestzeit, aus dem Decamerone, die Lessing mehr oder weniger auch übernommen hat und auch das Setting, in dem sie erzählt wird, nämlich ein Jude vor einem höhergestellten muslimischen Herrscher was sagen muss. Und diese Parabel ist unglaublich wirkmächtig für die europäische Geistesgeschichte, weil man eben sich auch darüber religionskritischer Gedanken versichert hat ab dem 17. und 18. Jahrhundert. Hier jetzt hat sie eine andere Aufgabe, glaube ich. Aber dadurch, dass sie so gelesen worden ist, und das kann man ja auch, scheint sie jetzt so eine Avantgarde des aufklärerischen, religionskritischen Denkens im Mittelalter. Und Boccaccio wird das wohl auch so ein Aufklärer gewesen sein. Wenn wir jetzt genau hinschauen, sehen wir erstmal, da gibt es einen Rahmen drumherum und diese Rahmen haben mich immer interessiert. Den müssen wir mitlesen, weil der Rahmen gibt die Farbe für die Geschichte.
Die Fassung.
Ist die Fassung.
Wie beim Ring mit einem Stein.
Genau, und es sind ja Parabeln, das sind Lehrgeschichten für die Unterweisung von normalen Menschen im Glauben und im Leben, dass sie nicht, dass sie weltgewandt sind und wissen, wie es in der Welt zugeht. Und in dieser Fassung, die ist eigentlich antijüdisch, weil deutlich gemacht wird, dass der Jude ein Wucherer ist. Und sie ist auch eigentlich nicht den Muslimen besonders freundlich gegenüber, weil sehr deutlich gemacht wird, dass das ein Tyrann ist, der einen Besitz konfiszieren will. Und deswegen den armen Juden in eine Falle lockt. Und der muss schlau sein. Darum
geht es.
Der muss sich da rausreden. Darum geht es eigentlich, dass man an dieser Geschichte lernt, an diesem Beispiel, wie man sich in einer gefährlichen Situation, wenn man von einem mächtigen Menschen also in Gefahr gebracht wird, in eine Falle gelockt wird, wie man sich da rausreden kann. Und das kann, und das ist hier eigentlich der Kontext, sehr wohl einer Frau gegenüber einem höher gestellten Mann passieren, dass sie ihre Ehre verlieren konnte, dass sie irgendwie in die Enge, dass man ihr Gewalt antut. Das kann man aber hier viel besser erzählen an einer Geschichte, die irgendwo in der fernen Welt stattfindet, der man selber eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Die Geschichte finde ich anhaltend faszinierend. Und sie ist ja dann auch, muss man ja auch sagen, theologisch nicht uninteressant. Ist ja nicht nur eine Relativierung drin, sondern auch die Aussage, es gibt den einen Vater und der hat alle gleich lieb. Ist auch nicht so.
Sind alle seine Söhne.
Die sind nicht nur alles seine Söhne, sondern der liebt sie. Das wird unterstrichen. Nur deswegen verlegt er sich auf diesen Einfall, die zu vermehren und die Ringe, sodass er sie auch selbst nicht voneinander unterscheiden kann in dieser Fassung. Das ist ja nicht unerheblich. Und das finde ich wichtig für mein Buch, dass wir uns das klar machen. Das ist nichts Grundstürzendes für diese mittelalterlichen Kulturen. Denn ist das bekannt. Die können das so erzählen. Es gibt den einen Vater und er hat drei Söhne, die er gleich liebt.
Und nicht zwei, die er dann schon mal totschlägt, weil falsch glauben an ihn.
Genau. Und das gibt es eben. Und das kann man in unterschiedlichen Varianten erzählen. Und wenn man das macht, weil diese Geschichten eben uns auch schon so lange faszinieren, hat man eben auch noch andere schon vor längerer Zeit gefunden, mit unterschiedlichen Varianten. Einmal kommt raus, dass der eine Ring auf jeden Fall nur derjenige ist, der mit dem Wunder gewirkt werden können. Die anderen erweisen sich dann als unecht. Oder eine andere Variante ist, dass Leute im Dunkeln versuchen, eine Perle zu finden. Und jeder krapscht irgendwie rum am Boden und weiß nicht, bis das Licht angeht, ob er die Perle gefunden hat oder doch nur ein Steinchen in der Tasche hat. Und an diesen Geschichten konnten die eben in der Zeit, können wir eben sagen, ja, das ist denkbar, dass man das nicht weiß, dass es erst am jüngsten Tage enthüllt wird, das Geheimnis. Aber man konnte das und hat das für solche Situationen verwendet, wo man sich rausreden muss. Und man konnte damit bestimmte Dinge erklären und Leuten, die nicht Philosophie und Theologie studiert haben, grundsätzlich ein Verhältnis zu sich und den anderen auch beibringen oder sich eben in der Welt zu bewegen, wie in der weltlichen Literatur von Boccaccio. Und dafür dienen die. Und das wiederum, weil es sie aus den unterschiedlichen Regionen gibt, selbst im ostasiatischen Bereich, aus dem Buddhismus kennen wir welche oder viele andere, die sogenannte Elefantenparabel, die da in Asien ihre Reise antritt und Religionsgrenzen, Sprachgrenzen und alles mögliche andere einfach ja überwindet, dass es eine gemeinsame Kultur gibt, darüber zu erzählen und sich darüber zu verständigen in der unterschiedlichen Form. Also es ist nicht hohe Theologie, sondern es gehört, auch wenn die Geschichten manchmal sehr komplex sind und sehr interessant sind, aber es gehört wirklich so in den Bereich der Unterweisung, der Unterhaltung. Manche Geschichten sind eher Witze, wenn da wieder jemand übertölpelt wird und man sich das Brot, was man mit den anderen hätte teilen sollen, einfach schon mal einverleibt, bevor die dazu kommen, Ansprüche anzumelden. Und führt uns mitten rein, glaube ich, in eine gemeinsame Erzählkultur, die diese mittelalterlichen Kulturen von Eurasien bis Europa geteilt haben. Auch wenn sie sich dabei gleichzeitig spinnefeind waren. Das ist ja das Witzige. Man ist sich Feind und gleichzeitig tut man dieselben Dinge.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, weil es einerseits wirklich nochmal zeigt, was an Ihrem Buch so faszinierend ist und zugleich, warum es, ohne jetzt schnell zu aktualisieren, doch irgendwie uns heute wirklich zu denken gibt. Wie kann man unterschiedlich sein, sich vielleicht sogar feindlich gesonnen sein, sich nicht verstehen und doch gut zusammenleben. Dorothea Welticke hat dieses Buch geschrieben, Die drei Ringe, warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind, bei C.H. Beck mit freundlicher Unterstützung der Gerda Henkel Stiftung, so dass man das auch bezahlen kann, weil es ist ein umfangreiches, auch schön bebildetes und, das muss man bei wissenschaftlichen Büchern sagen, aber auch sehr gut lesbares Buch, also keine Angst davor. Und man kann es auch bezahlen. Also ich kann das nur empfehlen, es ist eines der besten Bücher über Religion, die ich seit einiger Zeit gelesen habe. Und danke Ihnen für das schöne Gespräch, Frau Welticke.
Vielen, vielen Dank, Herr Klaus. Ich habe zu danken.